jetzt auch, ich weiß nicht, wie die Party gestern war, aber jetzt vielleicht nach der Party trotzdem neu mal schaffen, hier zu sein und mit uns. Wir sind zwei Juristen und Juristinnen, also Juristinnen mit Bosni, Professor Michael Gammer ist uns für Zivilrecht und dort auch zuständig für die Grundlagen der Rechtswissenschaft, darunter verstehen wir Rechtssoziologie und Rechtsphilosophie bei uns in Österreich. Und ich arbeite mit mich zusammen und bin sehr Assistentin, habe also die gleichen Interessensgebiete, wobei also nicht die Dämmung von mich fachzuordnen im Herzen ist. Wir möchten uns herzlich bedanken, dass wir heute vor Philosophen und Philosophinnen referieren dürfen und auch vor gewissen Kollegen und freuen uns da sehr, dass wir eben dieses uns unbekannte Terrain jetzt neu betreten können. Unser Thema ist sehr breit: geschütztes Leben, Mensch, Person, Näherung über und aus dem Recht. Und da steht jetzt, wie es in der Rechtswissenschaft durchaus üblich ist, auch eine Person noch drauf, die nicht anwesend ist, die Kollegin Magdalena Fletcher-König, die mit uns gemeinsam recht viel arbeitet zu diesen Themenbereichen. Gut, was ist unser theoretischer Hintergrund oder sehr stark Maikier theoretischer Hintergrund? Das ist das Biomacht- und Biomedik-Konzept in Anlehnung an Foucault. Das heißt, wir betrachten Recht auch vor dem Hintergrund, dass es, obwohl es mit Foucault durchaus streitbar wäre, ein Teilinstrument ist in dieser Ausübung der staatlichen Macht und dieser Kontrollmechanismen, die die Gesamtheit des Lebens betreffen. Also die, und so ist das Zitat schön, die Leben und Tod beeinflussen, ohne das offenkundig zu tun. Also es geht um diese gesamten Mechanismen innerhalb einer Gesellschaft. Manche davon sind staatlich regulierbar und die staatlich regulierten sind für uns als Rechte durchaus interessant zu analysieren. Der Bogen spannt sich da vom Offenkundigen, also von Fortpflanzungsmedizin und dem Fortpflanzungsmedizinrecht zum Schwangerschaftsabbruch und zur Sterbehilfe. Das ist für uns ein besonders interessantes Thema vom Kongress heuer, weil diese Abgrenzungen Leben, Mensch und Person und Recht auch durch Recht mit rekonstruiert werden. Das Recht aber zum Teil so tut, als würde es ein vorgegebenes, naturwissenschaftlich konstantes Ding sein. Das ist besonders interessant, weil wir keine Definition von Mensch oder Leben in Rechtstexten finden. Bei Personen schaut es dann anders aus und das mache ich dann wahrscheinlich im zweiten Teil. Wir widmen uns jetzt mal dem Thema von Hünden und werden uns mit dem Tod und mit der Sterbehilfe beschäftigen. Also ich habe schon angedeutet davor, dass eben Leben und Menschenrecht nicht definiert ist, dass man das Recht sehr wohl bei den Grenzziehungen zwischen Leben, Menschsein und Personsein involviert ist. Wo wir tatsächlich Äußerungen dazu auf normativer Ebene haben, ist beim Begriff des Menschen, und zwar in § 16 im Begriff der Person, Entschuldigung, und zwar in § 16 ABGB, also in § 16 des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches, also im Zivilrecht verankert, der stammt interessanterweise aus dem Jahr 1811, also mitten noch aus den Endphasen des Naturrechts. Und das Naturrecht ist eigentlich, man sieht es auch sofort, wenn man die Paragraphen durchliest, ist nach wie vor unverändert im Wortlaut in Kraft in Österreich. Also eine gültige Norm, auch eine sehr wichtige, die seit 1811, also über 200 Jahren, also in Kraft ist es 1812, aber trotzdem über 200 Jahre in Kraft ist. Jeder Mensch hat angeborene, schon durch die Vernunft einleuchtende Rechte und ist daher als eine Person zu betrachten. Dann noch der historische Nachschub, Sklaverei oder Leibeigenschaft und die Ausübung einer darauf sich beziehenden Macht wird in diesen Ländern nicht gestattet. Also man ist Person dadurch und hat angeborene, durch die Vernunft einleuchtende Rechte, das ist also bereits ein Verweis hin, auf das man sollte geboren sein. Wichtig ist dann noch die Nachfolgebestimmung aus dem § 17, was den angeborenen natürlichen Rechten angemessen ist. Dieses wird so lange als bestehend angenommen, als die gesetzmäßige Beschränkung dieser Rechte nicht bewiesen wird. Also wenn wir mal geboren sind und Person sind, dann wird vermutet, dass wir diese angeborenen natürlichen Rechte haben. Was Inhalt dieser angeborenen natürlichen Rechte ist, sagt das ABGB nicht. Man kann jetzt schon die derzeitige Zustandsbeschreibung dazu nehmen. Im Zweifelsfall sagt das im juristischen Spezialdiskurs dann das Höchstgericht, was dazu reinkommt. Der § 16 ist sehr interessant, die werden mir aber jetzt hüten, da 25 Minuten ausschließlich darüber zu reden. Die nächste relevante Bestimmung ist bei Michael schon ein bisschen durchgeschimmert, das ist der § 22 ABGB, die schützt das ungeborene Leben, den Naszismus, also wir sind nach wie vor im Zivilrecht unterwegs und da heißt es, selbst ungeborene Kinder haben von dem Zeitpunkt ihrer Empfängnis an einen Anspruch auf den Schutz der Gesetze. Also wird zunächst einmal gegen Schwangerschaftsabbruch sprechen. Jetzt geht es nochmal weiter. Insoweit es um ihre und nicht um die Rechte eines Dritten zu tun ist, werden sie als Geborene angesehen. Ein totgeborenes Kind ist aber in Rücksicht auf die ihm für den Lebensfall vorbehaltenen Rechte so betrachtet, als wäre es nur empfangen worden. Das ist jetzt besonders interessant, weil da haben wir wieder diese Klammer hin, man wird dann doch geboren werden müssen, um dann diese Rechte im Nachhinein als auch auf das Stadium des Nasziturus des Ungeborenen hin zu bekommen. Das heißt, es ist eine Bedingung, die erfüllt sein muss, und man hat unter dieser Bedingung auch als ungeborenes Leben der Bedingung der Lebensgeburt dann doch einen rechtlich geschützten Status oder eine bedingte Rechtsfähigkeit, wie wir das nennen. Aber was ist dann überhaupt die Lebensgeburt? Den Verweis darauf, wo das geregelt wird, wird im Artikel § 8 des Hebammengesetzes festgelegt, wo eben festgestellt werden wird, welche Zeichen vorhanden sein müssen, damit man überhaupt dann im Nachhinein als lebensgeboren betrachtet wird, wird auch abgegrenzt von der Totgeburt oder der Fehlgeburt. Also wenn wir jetzt davon ausgehen würden, dass das Recht vollkommen neutral ist und den Menschen so vor, so nimmt, wie er ist, dann ist das durchaus nicht richtig, sondern wir bestimmen zumindest die Grenze, ab wann wird ein Mensch, ein menschliches Lebewesen als Person rechtlich geschützt. Und das ist einfach gesagt, jetzt sind es nur zwei Beispiele aus dem Artikel B, mit vollendeter Lebensgeburt. Wir haben schon beim Michel den Artikel 2 EMAK, also Europäische Menschenrechtskonvention, implizit durchgegangen. Das ist bei uns auf Verfassungsebene, ist also höherrangige Norm verankert. Da entscheidet letztlich der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, was davon erfasst wird, aber auch da wird abgestellt auf den Lebensschutz ab vollendeter Geburt. Das wird abgeleitet aus dem, dass das Recht jedes Menschen auf das Leben gesetzlich geschützt wird, und Mensch ist man mit vollendeter Geburt. Da gibt es unzählige Entscheidungen, wo wieder diese Abgrenzungsfragen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zwischen Menschsein wieder bestätigt wird, wobei das, wenn man genauer hinschaut, nicht so leicht ist, sondern er wird gerade in Bezug auf Embryonen dann so argumentieren, dass Embryonen zwar menschenähnliche Lebenswesen sind, weil sie eben das Potenzial haben, sich zu einem Menschen und damit zu einer Person zu entwickeln, aber eben nur menschenähnlich sind und noch kein Mensch selbst, und dass es in diesem Margin of Appreciation, also im Beurteilungsspielraum der einzelnen Vertragsstaaten, überlassen wird, wie die Grenze, also ob dieser Embryo selbst noch stärker geschützt wird, aber auf Artikel 2 der Europäischen Menschenrechtskonvention kann man sich dafür nicht stützen. Es ist besonders relevant immer wieder mit bei den Fällen gegen Irland, wo ja Schwangerschaftsabbruch überhaupt nicht möglich ist. Da sagt auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, dass es, dass dieser Eingriff, den Irland vornimmt in den Artikel 8 EMAK, also den Schutz des Privat- und Familienlebens, durch die Nichtermöglichung des Schwangerschaftsabbruchs gegen Artikel 8 verstößt, dass aber Artikel 2 nicht als Argument gegen oder für die Aufrechterhaltung des Schwangerschaftsabbruchsverbots in Irland herangezogen werden kann, hat aber keine Wirkung auf die irische Gesetzgebung seit den 1980er, weil Irland im Unterschied zu Österreich diese Menschenrechtskonvention nicht im Verfassungsrang ratifiziert hat. Weil vielleicht für die Nicht-Juristinnen und Juristen unter uns, Verfassungsrang heißt in Österreich, dass eben dem widersprechende Normen vom Verfassungsgerichtshof, also nicht vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, als verfassungswidrig aufgehoben werden können. Das kann der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte nicht. Also der entscheidet dann nur, es verstößt gegen die Menschenrechtskonvention, spricht vielleicht Schadenersatz zu für die Verletzung, die er feststellt, aber er kann nicht eine Norm aufheben im Vertragsstaat. Das funktioniert in Österreich nur über den Umweg des Verfassungsgerichtshofs, der sich der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in der Regel anschließt. Aber es hat jetzt kaum mittelbare Wirkung in unserem Normenstand. Gut, jetzt wieder die Spanne zur Biopolitik hin. Ich habe es definiert als alle Mechanismen, die geeignet sind, Leben und Tod der Gesamtbevölkerung zu steuern. Von der Sterbehilfe switchen wir jetzt zur Fortpflanzungsmedizin. Wir haben die Fortpflanzungsmedizin in Österreich seit 1992 rechtlich geregelt und umfasst alle Bereiche, wo es zu einer Fortpflanzung kommt, mit Hilfe von Medizin, wenn auch legale Definition vom § 1 Fortpflanzungsmedizingesetz da auf der Folie. Alles, was also im nicht-medizinischen Bereich irgendwie an Fortpflanzung passiert, wird nach wie vor von Österreich gesetzlich nicht irgendwie geregelt, also da können wir noch tun, was wir wollen. Heißt auch, wenn wir jetzt an Fortpflanzung ohne Geschlechtsverkehr denken, diese berühmte Becherli-Methode, wo eben Samen in einem Becher gespendet wird und oder halt mal hinein befördert wird und dann in den Körper der Frau befördert wird, ohne jetzt Hilfenahme von medizinischen Maßnahmen, wäre nicht umfasst von den österreichischen gesetzlichen Regelungen. Trotzdem gibt es seit 1992 ein Fortpflanzungsmedizingesetz, das bestimmt, was zulässig ist in diesem medizinisch unterstützten Bereich, also die Grenzen absteckt. Die zulässigen Methoden haben wir im Absatz 2, um es zusammenzufassen, die Ziffern 1 und 3, die betreffen die Mikrofertilisationsmaßnahmen, also die Befruchtung von Samenzelle und Eizelle außerhalb des Körpers der Frau und dann Einführung der dann verbundenen Zellen. Und die Ziffer 4, habe ich es jetzt richtig gesagt? Nein, Ziffer 2 bis 4 betreffen die In-vitro-Fertilisation und Ziffer 1 betrifft nur die Sperm Injection, also die, das Einspritzen von Sperma allein in den Körper der Frau. Neu dazugekommen ist jetzt 2015 auch die Möglichkeit der Eizellspende, über die werde ich heute aber weniger reden, nur damit Sie wissen, dass das jetzt in Österreich grundsätzlich auch erlaubt ist. Worauf ich mich jetzt fokussieren werde, ist die Präimplantationsdiagnostik, die auch seit Februar 2015 in Österreich zulässig ist. Dem ging voraus, also bis Februar 2015 war Präimplantationsdiagnostik nach herrschender Meinung und herrschender Ansicht verboten innerhalb Österreichs, obwohl wir dieses Verbot nirgends statuiert gehabt haben. Also um jetzt wieder vielleicht den Bogen zu spannen zur Freiheit der Einzelnen im Rechtsstaat, das wäre ein Eingriff in die Selbstbestimmungsfreiheit und zwar in Ausprägungsform der Fortpflanzungsfreiheit durch den Staat, durch den liberalen Staat, ohne das ausdrücklich so zu bezeichnen. Und zwar wurde diese Präimplantationsdiagnostik und das Verbot aus dem alten § 9 Fortpflanzungsmedizin abgeleitet, der lautete, dass medizinisch das entwicklungsfähige Zellen und sowohl Embryonen als auch Zellen, die eben das Potenzial haben, sich zu einem ganzen Menschen zu entwickeln, also totipotente Zellen, nur für fortpflanzungsmedizinische Maßnahmen verwendet und nur insoweit untersucht werden dürfen, und da kommt die Präimplantationsdiagnostik rein, als dies für die Herbeiführung einer Schwangerschaft erforderlich ist. Also man darf nur insoweit untersuchen, als dies für die Herbeiführung einer Schwangerschaft erforderlich ist. Und wenn man die Bestimmung auslegt, dann ist es im juristischen Methodenkanon auch üblich, einerseits zu versuchen, die Intention des Gesetzgebers zu verstehen und andererseits auch das Ziel der Bestimmung zu verstehen, die auch wieder an die Intention des Gesetzgebers logischerweise angeknüpft ist. Und da es aus den Gesetzesmaterialien gibt es eine Passage, aus der eindeutig hervorgeht, dass der Gesetzgeber jedenfalls nicht wollte, dass eine Präimplantationsdiagnostik durchgeführt wird, ist aus den Gesetzesmaterialien vom Gesetz in der 1992er Fassung. Wir haben aber dann in Österreich gleichzeitig die Möglichkeit, Pränataldiagnostiken durchzuführen, also Untersuchungen im Körper der Frau am Fötus auf genetische Erkrankungen und daran anknüpfen die Möglichkeit, einen Schwangerschaftsabbruch, der in § 97 StGB mit seiner Straflosigkeit geregelt ist, vorzunehmen. Und dieser Schwangerschaftsabbruch ist im Fall von der ernsten Gefahr, dass das Kind geistig oder körperlich schwer geschädigt sein werde, bis zum Eintreten der Wehen sogar möglich. Und zwischen diesen beiden Extremen, also wir dürfen nicht präimplantationsdiagnostische Maßnahmen durchführen, also nicht ein Embryo- oder Zellhaufen untersuchen, aber wir dürfen durchaus dann den Fötus im Mutterleib untersuchen und zwar diesen Mann töten bis zum Eintreten der Wehen, obwohl es vielleicht schon selbst lebensfähig wäre. Diesen Wertungswiderspruch hat dann wiederum der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte als gegen Artikel 8, also Recht auf Privat- und Familienleben, in Verbindung mit Artikel 14, also Gleichbehandlungsgrundsatz, widersprechend angesehen, allerdings nicht in einem Fall gegen Österreich, sondern in einem Fall gegen Italien in der Entscheidung, Costa Pavan gegen Italien entschieden im Jahr 2012. Also Italien hatte diesen ganz vergleichbare Rechtslage mit Zulassung der Prädiagnostik mit Schwangerschaftsabbruch und Implantationsdiagnostikverbot. Worum ging es vielleicht, damit man sieht, was da für Fälle dahinter stehen? Also das Paar Costa Pavan, die waren verheiratet oder sind wahrscheinlich noch verheiratet, müsste man nachrecherchieren. Costa Pavan sind verheiratet, haben bereits ein Kind und dieses Kind ist an Mukoviszidose erkrankt. Das ist eine Stoffwechselerkrankung, die zu Atmungsschwierigkeiten führt und die auch zu sonstigen organischen Problemen führen kann, mit Schmerzen und Leid einhergeht. Und Costa und Pavan, also die Eltern, waren Trägerinnen dieser genetischen Erkrankung, sind dann selbst nicht daran erkrankt. Das heißt, die haben das erste Lust dadurch, dass das erste Kind daran erkrankt ist. Und die wollten, weil sie gesehen haben, gefunden haben, dass das Leiden ihres schon geborenen Kindes so schlimm ist, kein zweites Kind mit dieser Erkrankung haben. Und deswegen hat die Frau Costa mehrfach dann, also sie haben versucht, ein Kind zu kriegen. Frau Costa ist immer wieder schwanger geworden und haben dann mehrfach einen Schwangerschaftsabbruch nach erfolgter Pränataldiagnostik vorgenommen. Und aus diesem Anlassfall heraus hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte befunden, dass das eine zu starke Einschränkung ist, dass es eben nicht möglich ist, eine Implantationsdiagnostik zuzulassen und durchzuführen und immer wieder diese Schwangerschaft auf Probe einzugehen, wie er das auch bezeichnet hat, um zu schauen, ob die genetische Erkrankung vorliegt oder nicht vorliegt. Und dadurch, dass eben dann die Tötung von dem Lebewesen, das schon entwicklungsmäßig weiter vorgeschritten ist, erlaubt ist, aber die Untersuchung von Zellen und Nicht-Implantation, die auch zur, wenn man will, Tötung dieses potenziellen Lebens führen wird, nicht erlaubt ist, das wäre eben gegen Artikel 48 EMRK widersprechend. Österreich hat die identische Rechtslage, deswegen war Österreich relativ klar, dass es auch mit einer Verurteilung des EDMR rechnen müsste und die Regelungsalternativen wären daneben gewesen, entweder Zulassung der Präimplantationsdiagnostik oder Anpassung der Schwangerschaftsabbruchsregelungen, wobei das rechtspolitisch vielleicht noch schwieriger gewesen wäre. Kann es uns vorwegnehmen, Österreich hat sich für die Einführung einer Regelung der Präimplantationsdiagnostik und einer beschränkten Zulassung unter diesen genannten Voraussetzungen des § 2a Fortpflanzungsmedizingesetz entschieden. Das ist relativ schnell gegangen und ohne breite Diskussion davor. Also es gibt eine Stellungnahme der Bioethikkommission beim Bundeskanzleramt aus dem Jahr 2002 bereits, die argumentiert, dass eine bedingte Zulassung der Präimplantationsdiagnostik empfehlenswert wäre. Aber diese jetzt Einführung hat einen anderen Hintergrund, da kann ich gerne in der Diskussion noch drauf eingehen, ist sehr schnell und unter sehr verschlossenen Türen und ohne breite Diskussion passiert, hat da entsprechend starke Reaktionen in der Gesellschaft und auch in der Rechtswissenschaft geben darauf. Gut, eine Präimplantationsdiagnostik ist nur zulässig, wenn drei oder mehr Übertragungen entwicklungsfähiger Zellen keine Schwangerschaft herbeigeführt werden konnte oder wenn es bereits zu drei Fehl- oder Totgeburten kam, die unter Umständen auf genetische Disposition zurückzuführen sind oder aufgrund der genetischen Disposition zumindest eines Elternteils die ernste Gefahr besteht, dass es zu einer Fehl- oder Totgeburt oder zu einer Erbkrankheit des Kindes kommt. Die Erbkrankheit, die eigentlich als Begriff ein sehr vorbelasteter Begriff ist, ist jetzt also wieder neu in ein Gesetz hineingekommen, im Absatz 2 noch näher präzisiert, wo eben davon ausgegangen wird, dass eine Erbkrankheit vorliegt, wenn ein Kind potenziell derart erkrankt, dass es nur durch ständigen Einsatz moderner Medizintechnik oder den ständigen Einsatz anderer seine Lebensführung stark beeinträchtigender medizinischer oder pflegerischer Hilfsmittel am Leben erhalten werden kann. Frage, reicht die Dialyse dafür dann auch hinaus? Schwerste Nierenschädigungen aufweist oder auf Dauer an nicht wirksam behandelbaren schwersten Schmerzen leiden wird und darüber hinaus die Ursache dieser Krankheit, also wohlgemerkt die Ursache, nicht die Symptome, nicht behandelt werden kann. Da haben wir sehr viele vage Begriffe, also schwerste Schäden und schwerste Schmerzen. Das sind juristisch nicht hinreichend determinierte Begriffe, eigentlich um dann so einen wesentlichen Begriff wie die Erbkrankheit zu definieren. Also da wird noch Nachjustierungsbedarf bestehen und da wird man wahrscheinlich auch die Diskussion über die Regelung im Datenbank auf 2a nachholen müssen und vielleicht noch Änderungen erfolgen. Was passiert, wenn man im Recht also die Präimplantationsdiagnostik erlaubt, aber viele Begriffe recht vage trotzdem hält? Es passiert dann, dass man den Rechtsanwender oder Rechtsanwenderin wieder überlässt und letztlich dann der Rechtsprechung überlässt, die Grenzen auszuloten. Was unsere Mediziner da für diejenigen, die das durchführen, wiederum mit Rechtsunsicherheit einhergeht. Also beim ersten Paragraphen, beim ersten Absatz wird wahrscheinlich, wir haben eine Vermutung, die Ziffer 3 und die am häufigsten in Anspruch genommene Bestimmung werden, weil da dreimal fortpflanzungsmedizinische Maßnahmen durchzuführen, die nicht zum Erfolg führen, oder drei Fehl- oder Totgeburten nachweisen zu müssen, wird wahrscheinlich erheblich schwieriger sein. Vor allem steht da oder dazwischen, das heißt, wir können das auch nicht zusammenrechnen, sondern es müssen drei und drei sein, also drei oder drei. Zwei aus der ersten Kategorie und eins aus der zweiten reicht dann nicht aus. Warum der Gesetzgeber genau drei dann festgelegt hat, wissen wir nicht, steht auch nicht im Gesetzesmaterial drin. Ich denke, gerade wenn es um Fortpflanzungsmedizin geht, wird sehr deutlich, wie das Recht strukturiert und grenzziehend einwirkt auf das, die Frage, wann schützen wir Personen, weil wir definieren, was ist eine Person, die Schutz verdient, und was mit der Präimplantationsdiagnostik, was sind Zellhaufen, mit denen wir schon die Regelung, wie man damit umgeht, vornehmen, aber wo wir uns davor hüten zu sagen, es ist schon ein Mensch, sondern es ist vielleicht etwas, was sich zum Menschen entwickeln kann, aber erst den Schutz verdient, wenn es dann geboren ist. Wobei das dann auch wieder ein bisschen absurd ist, dass wir dann doch eben finden, dass das jetzt noch andere Teile sind, als es dieser Tisch jetzt ist, und man damit rechtlich anders umgehen als mit anderen Sachen. Weil letztlich sind Embryonen, solange sie außerhalb des Körpers sich befinden, juristisch nichts anderes als Sachen. Und wir haben wieder mal eine Bestimmung wie ein Tierfreund da, wie zu den Tieren, wo eben zu § 285a AbGB, also wieder Zivilrecht vorgesehen ist, dass Tiere zwar keine Sachen sind, aber die Sachen behandelt werden, wenn nichts anderes im Gesetz steht. Also diese Bestimmung haben wir jetzt für Zellhaufen menschliche nicht. Also das ist, also dieser Grenzbereich ist, glaube ich, gerade für rechtsethische und philosophische Überlegungen sehr interessant in der Philosophie. Gut, ich bin gespannt auf die Diskussion. Danke.
Ja,
danke.
Ja, erstmal, ja. Es geht weiter. Wunderschön, sehr spannend, viele Fragen.
Gibt es? Sprachlos.
Okay. Zu dem Begriff Totgeburt. Ich bin der Meinung, dass man dort in Zukunft den Begriff also so schnell wie möglich novellieren sollte, weil wir haben das Problem momentan, dass in der Genetik die Grenze so enorm verschwimmt, was er tot und was er lebend geworden ist. Man kann mittlerweile Eingriffe machen, wo du quasi zuerst einen Embryo hast, der ganz klar, sagen wir noch, 3 Monaten sterben wird. Und das wird man in Zukunft wahrscheinlich ändern können. Also dort muss man wahrscheinlich möglichst schnell novellieren.
Ja, also was jetzt gar nicht neu im Vortrag berührt hat, waren auch die neuen Entwicklungen in der Fetalchirurgie, also die in Österreich nicht zulässig sind. Ich weiß nicht, ob sie durchgeführt werden, weil das eben Recht und medizinische Praxis fallen oft mal auseinander. Aber bei fetalchirurgischen Maßnahmen in den Niederlanden, die durchgeführt werden, oder auch in Leuven, wo eben über den Mutterleib hinweg schon chirurgische Maßnahmen durchgeführt werden am Fötus und zum Teil eben die Diskussion dann entsteht, muss die Mutter den Eingriff dann auch dulden zum Wohl des Kindes. Also jetzt verwende ich selbst schon den stärker aufgeladenen Begriff des Kindes, also wie sind da die Interessensabwägungen Mutter und Fötus, was eben die Schwangerschaftsabbruchsthematik wieder voll aufs Tapet bringt. Also das Selbstbestimmungsrecht über den Körper der Frau, solange das Wesen in ihrem Körper ist, um jetzt sogar chirurgische Maßnahmen unter Umständen dulden zu müssen. Also das sind, wenn man jetzt an die Praxis denkt, Fälle denkbar vielleicht, wo die Mutter mit dem Vater des Kindes immer zusammen ist und der will dann unbedingt das Kind und will dann die einen Kurator bestellen für das Kind, also für den Fötus, jetzt sage ich schon wieder Kind, und dann ein Interesse an der Geburt dann dieses Kindes hat. Und dann entscheidet vielleicht die Höchstgerichte, sie muss diese Maßnahme dulden. Also es ist, also nicht nur bei der Totgeburt, das ist vielleicht auch ein Aspekt. Das Recht hinkt gerade in diese Bereiche oft die medizinischen Entwicklungen hinterher. Ich glaube jetzt nicht, also, dass der Paragraph 8 Hebammengesetz bald mal novelliert werden wird, aber es ist jetzt eine Vermutung, was nicht, wie du das siehst. Also es ist, dass es Not tun wird, ja, voll.
Ich habe ein bisschen Schwierigkeiten damit mit der Machbarkeit. Also die medizinische Entwicklung, die ist derzeit grenzenlos. Ja. Aber die menschliche Entwicklung, finde ich, ist eigentlich eher regredient. Das heißt, wir greifen immer mehr in Kausalketten ein, weil sie machbar sind. Und dann argumentieren wir das, weil wir etwas verhindern wollen. Das ganze Vokabular der Medizin besteht aus solchen Sachen. Wir kämpfen mit dem Tod, wir eradizieren Keime, wir ringen um das Leben. Das ist ein extrem militärisch. Also wir sind ständig irgendwo am Intervenieren. Und da habe ich große Schwierigkeiten, weil gerade mit der Mukoviszidose, wie viele Mukoviszidose, Millionen von Menschen haben diese Krankheit. Wenn die jetzt alle kollektiv Suizid begehen würden, dann würde man das jetzt komplett einleuchten. Ein Elternpaar will etwas verhindern, was es wahrnimmt an seinem Kind. Mhm. Und aufgrund dessen wird die gesamte Gesetzgebung in Frage gestellt. Gibt es sehr Schwierigkeiten mit diesen Wahrnehmungen, man will was verhindern. Wir haben zum Beispiel früher in der Neurologie versucht, Leuten mit linksrhirnigen Schlaganfällen, weil da die Sprache ist, wenn sie zum Operieren waren, um das Leben zu halten, nicht um die Behinderung zu verhindern, haben wir gesagt, nein, das ist eigentlich eher unlebenswerter, als wenn sie rechtswürdige Schlaganfälle haben, weil wir von den rechtswürdigen Leistungen einfach damals wenig gewusst haben. Heute sehen wir das komplett anders. Viele Leute sind aufgrund dieser Entscheidungen schließlich von uns nicht operiert und behandelt worden, weil wir was verhindern wollten. Aber ich finde das an und für sich nicht zulässig. Wir wissen zu wenig über Lebensstatus von den Leuten.
Wollen Sie dazu? Naja, es ist die Frage, dürfen wir tun, was wir können?
Genau. Ja. Und es ist auch die Frage, ob die Ärzte die Lebensqualität der Patienten bewerten dürfen.
Nein, sie können es gar nicht.
Aber sie versuchen es.
Aber das ist nicht unser Status, das können die Angehörigen oder das kann das soziale Umfeld. Ja. Wenn Sie einen linkshändigen Schlaganfallpatienten dann später im Heim sitzen sehen, im Altersheim, weil er wird pflegebedürftig sein, und er freut sich, wenn seine Enkelkinder vorbeikommen und lacht, dieses Lachen hätte nie stattgefunden. Ist das jetzt ein unwerter Zustand, in dem der ist, weil die sogenannten kognitiven Fähigkeiten und die Überbewertung überhaupt vom Hirn in der ganzen Diskussion des Lebens. Ich finde das falsch.
Ja, es ist auch, also wir können ja nicht das Glück messen, dass die, also erstens sind es nur Wahrscheinlichkeiten, von denen man ausgeht, sowohl bei der Präimplantation als auch bei der Pränataldiagnostik. Da kommt es darauf an, wie wird das verkauft. Und wir befinden uns heute in einer Gesellschaft, wo leider noch Behinderungen eben nicht als normal wahrgenommen werden, sondern als Behinderung. Und deswegen diese Prognose unter Umständen mit dieser Wahrscheinlichkeit hat das Kind diese Behinderungen schon für die potenziellen Eltern dann mit einem Druck einhergeht. Also da sind wir in die sozialen Normen drinnen. Und andererseits, wie will man die Lebensqualität und die Lebensfreude messen?